Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der neuen Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands Landesverband NRW zu den Tarifverhandlungen und anderen Themen rund um den Lokalfunk in NRW. Heute mit einer Doppelfolge. Zum einen geht es um die Tarifverhandlungen, mit denen es tatsächlich losgeht in der kommenden Woche. Und zum anderen gibt es noch einen kleinen Rückblick, der aber auch ein Ausblick ist, vom Abend der Hörfunkpreisverleihung der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf. Ich fange aber an mit den Tarifverhandlungen und dazu spreche ich mit Volkmar K., dem Geschäftsführer des und Verhandlungsführer für den DJV NRW. Volkmar, der Tarifvertrag ist schon Ende Juni ausgelaufen. Der erste Verhandlungstermin ist kommenden Dienstag am 17. Dezember. Warum hat es mit dem Termin so lange gedauert?
Wenn ich das mal so einfach sagen könnte. An uns hat es nicht gelegen. Wir sind seit Juni verhandlungsbereit. Wir haben Termine angeboten, wir haben unsere Forderungen übermittelt. Aber man muss an der Stelle ja am Ende vier Partner zusammenbringen. Uns, die Kollegen von Verdi, den BG-Verband und den VLR.
Also, daran hat es gelegen, nicht an uns. Wir waren fertig. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir verhandeln ja nicht alleine, sondern zusammen mit Verdi. Auch dort sind ja Lokalfunkerinnen und Lokalfunker organisiert, auch die Redaktionsassistenten und Assistentinnen und unsere Verhandlungspartner, die Arbeitgeber. Das ist auch keine einheitliche Gruppe.
Nein, unsere Verhandlungspartner auf der anderen Seite, die Arbeitgeber, sind zwei Gruppen. Auf der einen Seite die Veranstaltergemeinschaften. Das sind die eigentlichen Arbeitgeber, die Betreiber der Lokalradios. Da sitzen tatsächlich die gesellschaftlichen Gruppen vor Ort. Und daneben sitzen dann die Betriebsgesellschaften. Das sind zumeist Tochterfirmen der Verlage. Die sind fürs Geld zuständig. Die machen die Technik, die machen die Vermarktung. Die sorgen dafür, dass die Veranstaltergemeinschaften den Sender betreiben können.
Also sitzen bei uns auf der Seite des Verhandlungstischs, also die DJV und die Verdi-Hauptamtlichen, die festangestellten Redakteurinnen und Redakteure aus dem Lokalfunk, die in der Tarifkommission sitzen, die habe ich ja auch schon mal in einem Podcast extra vorgestellt. Und auf der anderen Seite dann die Vertreter des Verbands der Betriebsgesellschaften, wie du gerade gesagt hast, und des Verbands Lokaler Rundfunk mit den jeweiligen Geschäftsführern. Und dann gibt es ja auch noch einen externen Verhandlungsführer. Wofür braucht es den eigentlich?
Das müsstest du eigentlich auch die anderen fragen. Professor Ori ist ein erfahrener Verhandler, ein Rechtsanwalt, der die Verhandlungen seit Jahren für die beiden Parteien BG-Verband und VLR führt. Ich schätze das mal so ein, dass seine Rolle auch ein bisschen ist, die Interessen der beiden Parteien zusammenzubinden und gegenüber den Gewerkschaften in einer einheitlichen Stimme zu vertreten. Das gelingt uns Gewerkschaften ohne einen externen Moderator. Wir stehen Seite an Seite für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen.
Wir brauchen auch keinen extra zu bezahlen dafür.
Nein, wir brauchen extra keinen zu bezahlen dafür, das kriegen wir so hin.
Okay, jetzt haben wir ja im September schon mal einen Podcast zu den Forderungen des DJV gemacht. An denen hat sich nichts geändert bis jetzt.
Nein, wie sollte sich daran was ändern? Wir haben Forderungen aufgestellt, die orientiert sind am Tarifvertrag privater Rundfunk. 4,5% Gehaltserhöhung bezogen auf ein Jahr. Mindestens 200 Euro für Volontärinnen und Volontäre und für Jungredakteure mehr pro Monat. Weil gerade im Einstiegsgehaltsbereich muss der Lokalfunk etwas tun an der Stelle. Ja, nun warten wir mal ab, was da von Arbeitgeberseite kommt. Ich habe bislang noch nichts gehört, wie ich seit 2 Jahren von denen nichts gehört habe, obwohl sie eigentlich vorgehabt hatten, mit uns nach Abschluss des letzten Tarifvertrages über strukturelle Veränderungen, gewünschte Veränderungen im Lokalfunksystem zu reden. Anscheinend haben sie es damit nicht so eilig gehabt oder es war auch damals schon nur ein Vorwand, um einen schlechteren Tarifvertrag abschließen zu wollen. Das haben wir damals verhindert und ich hoffe, dass wir das dann auch mit der Kraft der Kolleginnen und Kollegen draußen diesmal auch wieder verhindern würden.
Stimmt, ich erinnere mich, die Arbeitgeberseite wollte zu Strukturfragen sprechen, also aufrufen Sachen, die eigentlich im Manteltarif stehen. Manteltarif ist aber nicht gekündigt im Moment.
Der Manteltarif ist nicht gekündigt, der ist weiterhin gültig und insofern sehe ich den Verhandlungen auch gelassen entgegen. Wenn die Arbeitgeber mit wirklichen Ideen kommen, reden wir da gerne drüber. Das, was sie beim letzten Mal gebracht hatten, war der reine Versuch, einfach einen günstigen Abschluss zu machen, Geld bei den Kolleginnen und Kollegen zu sparen und das ist mit uns nicht zu machen.
Das hören die bestimmt gerne, dass wir nicht dafür sind, dass ihnen Geld abgenommen wird. Du hast ja auch gerade gesagt, die Arbeitgeber kommen gerne mal mit Themen um die Ecke. Manteltarif ist aber nicht gekündigt. Das heißt, Fragen, die Urlaubstage oder Weihnachtsgeld oder sowas anbelangt, können eigentlich nicht aufgerufen werden. Aber bislang war es ja auch immer relativ zäh. Die Arbeitgeber wollen lieber sparen, als was drauf tun. Glaubst du denn, dass es diesmal vielleicht eine schnelle Runde wird?
Können eigentlich nicht aufgerufen werden. Können eigentlich ist genau der richtige Begriff. Was die Arbeitgeber diesmal wieder aufrufen, ich weiß es nicht. Ich erwarte tatsächlich keine einfache Runde, eine recht harte Runde. Aber ich glaube, dass sie gut beraten wären, eine schnelle Runde zu machen. Weil wenn ich mir angucke, der Lokalfunk ist eines der erfolgreichsten Systeme in Deutschland. Der Lokalfunk braucht gute Leute. Und wenn ich mir angucke, was sonst in der Branche gerade läuft, was bei RTL zum Beispiel gerade passiert, da werden gute Leute gesucht. Und der Fachkräftemangel fängt auch im Bereich Medien an. Und wenn der Lokalfunk nicht langsam in die Schuhe kommt und auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven und gute Perspektiven gibt, dann sind die irgendwann weg. Insofern würde ich den Arbeitgebern raten, zu einer schnellen Runde zu kommen. Erwarten tue ich sie nicht.
Dankeschön, Volkmar K., Verhandlungsführer des DJV NRW bei den Tarifverhandlungen für den Lokalfunk in NRW. Am 17. Dezember ist die erste Verhandlungsrunde und was da passiert, das gibt es dann im nächsten Podcast zu hören. Den gibt es ausnahmsweise mal nicht an einem Dienstag, sondern am Donnerstag, dem 19. Dezember. Und jetzt zum zweiten Teil dieser Podcast-Doppelfolge. Bei der Hörfunkpreisverleihung der Landesanstalt für Medien NRW im November habe ich etwas länger mit Detlef Kuschka, dem Vorsitzenden der Jury für die redaktionellen Beiträge, gesprochen. Und zwar unter anderem darüber, wie die Jury zu ihren Preisträgern kommt und was ihr wichtig ist bei den Beiträgen. Die Jury besteht aus 7 Mitgliedern. Das sind Hörfunkjournalistinnen und Journalisten oder Menschen, die dem Lokalfunk anderweitig verbunden sind. Und die wählen jedes Jahr einen neuen Vorsitzenden, dieses Mal eben Detlef Kuschka. Detlef, darf ich auch duzen, weil wir kennen uns ja auch schon lange. Du bist ja auch Coach und Moderationstrainer bei Radio RST gewesen, als ich noch da war. Also du ist okay, ne?
Sehr gerne.
Fände ich jetzt auch ein bisschen komisch, ne?
Ja, ich auch. Extrem komisch sogar. Außerdem gibt es ja auch das Radio Du. Ne? Also ich kenne das auch aus Workshops. Selbst wenn man sich das erste Mal sieht, bietet man einfach das Du an, weil das ist unter Radiomachern. Ich war ja auch nicht mein Leben lang Trainer und Coach, sondern habe ja auch früher viel Radio gemacht. Da ist es einfach schön. Das ist eine schöne Ebene.
Finde ich auch. Und deswegen duzen wir uns auch jetzt einfach weiter. Du bist Vorsitzender der Jury, hast vorhin die Preise übergeben und kurz aus den Laudatien vorgelesen. Wer schreibt denn diese Laudatien eigentlich?
Die teilen wir uns tatsächlich auf. Wir haben ja tatsächlich dann eine Jury-Sitzung hier in Düsseldorf. Da sitzen wir alle zusammen, da sind alle da, unter dem Vorsitz von Andreas Schmidt. Und dann diskutieren wir da und dann am Ende stehen die Preisträger fest und die Nominierten. Und dann verteilen wir sind ja mehrere Jurymitglieder, verteilen wir auch die Laudatien. Und meistens ist es relativ einfach, dass einer sagt, ey, das war sowieso mein totaler Favorit, ich bin so froh und finde toll, dass er es gewonnen hat. Ja gut, dann schreib du auch die Laudatio. Das verteilt sich ohne große Probleme relativ leicht.
Also die klingen ja immer, ich sag mal, sehr wohlwollend, aber auch sehr getragen. Wie lange sitzt man dann an so einem Text? Wahrscheinlich länger als an dem Entscheidung, wer es gewinnt.
Nö, gar nicht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß ja nicht, wie lange die anderen sitzen. Aber mir fließt es relativ schnell aus der Feder. Naja, was soll eine Laudatio auch anders sein als wohlwollend? Ich meine, wir haben da jemanden zum Sieger gewählt, ja, und haben gesagt, dazu möchte ich aber auch nochmal sagen, es ist ja dann nicht vielleicht unbedingt der beste Beitrag oder die beste Reportage oder die beste Sendung, die jemals in diesem Jahr in einem Lokalradio hier in NRW gelaufen ist, sondern das ist das Beste, was eingesandt worden ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Wer nichts einsendet, kann auch nicht gewinnen. Ja? Und von dem her war es auch zum Beispiel jetzt spannend, ob Carmen Schmalfeld wieder gewinnt, weil die hat bei uns was anderes eingereicht als beim Deutschen Radiopreis. Ja? Und sie muss sich der Konkurrenz stellen, was die anderen anbieten. Ich setze mich da dann hin. Ich habe in dem Fall sogar 2 Laudatien, glaube ich, geschrieben. Und ich war ja bei der Diskussion dabei, mache ja auch ein paar Notizen, lasse ein bisschen einfließen, was fanden die Kollegen daran gut, was finde ich daran gut. Und dann schreibe ich die runter, ja, und überprüfe sie nochmal am nächsten Tag und dann schicke ich sie weiter. Ich finde sie wohlwollend, getragen, weiß ich jetzt nicht. So ein Urkundentext soll ja auch was Grundsätzliches haben. Ja? Also das ist ja jetzt keine Moderation, die mir zwischen 2 Musiktiteln einfallen soll, ja? Sondern das soll ja auch wirklich zum Ausdruck bringen, du hast jetzt die tollste Reportage gemacht, du hast jetzt die tollste Sendung gemacht und das tatsächlich auch zu würdigen. Ich finde, das sind wir dann den Preisträgern auch schuldig.
Wohl wahr. Jetzt sind das, glaube ich, habe ich eben mitbekommen, die 3 Einsendungen, die es je gegeben hat, waren relativ viele. Du hast aber trotzdem nochmal einen Aufruf gestartet, dass man doch noch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Serviceberatungen, dass es noch mehr Einsendungen gegeben ist. Habt ihr noch nicht genug zu tun?
Klar, das ist wahnsinnig viel Zeug, was wir uns da anhören. Es ist wirklich viel. Ja? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Teil der Jury bin. Es ist wahnsinnig viel, was wir da anhören. Serviceberatung finde ich halt genauso übrigens wie bei der Reportage, die ja als das zweite Mal optimal jetzt quasi wieder als Kategorie da ist. Bei Reportage ist ganz spannend, vielleicht auch für den Podcast ganz spannend, dass da auch Einsendungen dabei waren, wo ich jetzt mal klassischerweise sagen würde, das waren keine Reportagen, sondern das waren schön zusammengestellte Features oder sowas ähnliches. Eine Reportage ist ja, ich gehe tatsächlich raus, ich bereite mich vielleicht auf den Topic vor, und das haben auch die, ob das jetzt der Rollstuhlfahrer in Bochum war oder der umgefallene Schweinetransporter oder der Gewinner mit dem Hambacher Forst. Das heißt, ich bereite mich vor, was könnte mir da alles begegnen, wer sind die Protagonisten, was könnte da alles sein, wie ist die rechtliche Angelegenheit vor Ort, bam, bam. Und dann gehe ich raus, und das ist ja das Spannende bei der Reportage, dann weiß ich nicht, was vor Ort tatsächlich passiert. Das ist das, was wir da würdigen wollen. Und zum Beispiel bei der Reportage wünsche ich mir noch mehr in der Richtung, wie die drei, die wir nominiert haben, tatsächlich waren, rausgehen und dann auch ein Stück weit sich überraschen lassen und mit der Situation umgehen. Bei Serviceberatung finde ich, das ist eine Stärke von Radio generell, von Lokalfunk im Besonderen, dass wir dort was machen können, dass wir dem Hörer einen Nutzen geben können, dass er eine Konsequenz vielleicht aus irgendwas zieht, dass er etwas anders macht, dass wir ihm einen Hintergrund geben, den er noch nicht weiß. Mein Eindruck ist ein bisschen, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass man das humorvoll schön produziert, toll machen kann. Und wenn jetzt in Serviceberatung nach meinem Aufruf die Einsendungen explodieren, soll es mir recht sein, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Auswahl.
Ich hörte jetzt auch so ein bisschen Kritik raus, dass Reportagen eingereicht worden sind, die gar keine Reportagen sind. Hörte auch aber, dass es jetzt praktisch an der Spitze breiter geworden ist, dass es mehr wirklich gute Sachen gibt, die eingereicht worden sind. Waren noch grottenfurchtbar schlechte dabei?
Nee, grottenfurchtbar schlecht nicht. Ist bei Reportage tatsächlich war es vielleicht ein eher live moderierterer, gebauter Beitrag manchmal oder so eine Art Feature. Wir dürfen ja, selbst wenn jetzt ein Kollege etwas in einer bestimmten Rubrik einreicht und wir sagen, warum hat er das denn da eingereicht? Das ist doch viel besser bei Information Recherche aufgehoben. Dann verschieben wir das. Ne? Also wir bestrafen denjenigen dann nicht und sagen, du hast da eingereicht und das ist ja wie früher im Deutschaufsatz Themaverfehlung, sondern dann verschieben wir das einfach in eine andere Rubrik. Aber da war wirklich durchweg gute Qualität und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein Qualitätsunterschied, ja? Sonst könnten wir ja niemanden auszeichnen.
Das ist wohl wahr. Jetzt gab es dieses Mal einen Sonderpreis der Jury für die tiefste Morgensendung, hat ja den Deutschen Radiopreis gewonnen. Ich hatte ja auch schon einen Podcast gemacht, auch mit Ralf Laskowski und Lennart Hemme. Wieso haben die einen Sonderpreis bekommen und sind nicht einfach, keine Ahnung, beste Moderation geworden?
Weil tatsächlich, ich finde, diese tiefste Morgensendung hat eines geschafft. Wir sind ja nun hier in NRW und ein großer Teil oder ein sehr wichtiger Teil, wenn wir jetzt mal das Rheinland nehmen, das Münsterland nehmen und eben das Ruhrgebiet nehmen. Und dieses Ruhrgebiet ist ein total prägend hier. Die Zechen waren prägend und da geht eine Ära vorbei. Und was Ralf Laskowski und sein ganzes Team geschafft haben, war, dass sie eine Ära gewürdigt haben in all ihren Facetten mit den verschiedensten Protagonisten und eben jetzt nicht nur gesagt haben, hey, wir machen eine Sondersendung und wir machen aus dem Studio, sondern wir gehen tatsächlich dorthin, wo das Ganze stattfand. Und gleichzeitig wiederum war aber eine Sendung zum Beispiel von Radio Bochum, Felix Groß als Morgenmacher, als Muntermacher oder eben die Gewinnerin, auch Carmen Schmalfeld und der Sebastian, war von der Moderation als solche einfach nochmal stärker. Ja, was nicht gegen die tiefste Morgensendung spricht, aber die hatte halt als Thema und als Topic und als Idee einfach ihre Stärken. Nur da auch noch unterhaltend, witzig, informativ, alles auch unterzubringen in der ganzen Bandbreite, war da vielleicht auch ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir haben die Möglichkeit des Sonderpreises, das wollen wir unbedingt würdigen, weil die haben da eine wahnsinnige Arbeit reingesteckt, sie haben ein tolles Produkt daraus gemacht und gleichzeitig kann man, finde ich, auch sagen, die Moderation war von anderen Einreichungen noch ein Ticken stärker.
Die Gewinnerbeiträge kann man sich ja anhören auf der Hörfunkseite, auf der Internetseite der Landesanstalt für Medien. Die Sendung, die tiefste Morgensendung, gibt es ja nochmal komplett tatsächlich auf der Seite von Radio Emscher-Lippe. Es gibt auch einen Podcast zu der Sendung, wo die auch nochmal die ganzen technischen Sachen erklären auf der Seite des DJV-NRW/Lokalfunk. Mal ein bisschen Werbung für mich selber machen. Was ist denn jetzt aber so deine Lieblingskategorie?
Also tatsächlich, was ich auf der Bühne gesagt habe, wir hatten ja irgendwann hier so als Running Gag, irgendwie ist alles eine Königsdisziplin. Ja. Ich komme aus der Redaktion, mein letzter Job war Chefredakteur zu sein und stellvertretender Programmdirektor. Ich komme aus dem ganzen redaktionellen Bereich und Information, Recherche, Serviceberatung und sowas wie Reportage, das sind tatsächlich, da denke ich mir, wow, was sich da so getan hat die letzten 20, 30 Jahre in der Art, wie wir damit umgehen, wie wir Informationen rüberbringen. Auch dass immer noch gutiert wird, dass man auch sieht, natürlich gewinnt mal ein Lokalsender mit wenig Wort, sage ich mal, vorübergehend eine gute Quote. Gleichzeitig dieses verlässliche, gute Information zu bringen, ja, auch gute Nachrichten zu bringen, gute Infos zu bringen, das ist einfach die Basis von sehr gutem Radio und sehr gutem Lokalfunk. Deswegen schlägt da persönlich mein Herz sehr. Und gleichzeitig bin ich inzwischen ja auch als Moderationstrainer unterwegs. Deswegen habe ich auch mein Herz für die Moderatoren. Ja. Also ich mag wirklich alle Rubriken, die wir da haben, alle sechs. Heute haben wir noch den Sonderpreis gehabt, wir haben auch einen siebten Preisträger gehabt. Aber so richtig so mein Kernbusiness, das sind tatsächlich immer dann, wenn es Content ist. Ja. Was nicht heißt, dass es da nicht Humor geben darf, Stichwort Radio Bielefeld, die Gewinner bei Serviceberatung, sondern dass ich was rüberbringen kann. Ich sage immer, lasst uns den Hörern was unterjubeln, was sie gar nicht wollten. Eine Information, eine Handlungsweise, Nutzen und so weiter. Die haben gar nicht danach gefragt, danach sind sie irgendwie schlauer. Ja? Das gefällt mir ziemlich gut, wenn das gut gelingt.
Das gefällt mir auch immer sehr gut. Infos weitergeben, das finde ich auch wichtig. Jetzt bist du ja selbst Coach bei vielen Sendern, auch im Lokalfunk. Wenn du da irgendwo hinkommst, sagst du dann auch immer, denkt dran, bewerbt euch bei dem LFM-Hörfunkpreis. Machst du da auch Werbung?
Ach, das ist eher umgekehrt. Ich werde so ein bisschen aufgezogen, sondern mein Mensch, bist du Coach bei uns, kannst du nicht was für uns tun? Da sage ich natürlich immer, nein. Ist auch tatsächlich so. Das ist ja das Schöne an einer Jury. Ich bin auch manchmal tatsächlich überrascht. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Was gewinnt? Wo ich mir manchmal nicht ganz sicher bin und denke mir, da habe ich jetzt so 2, 3, 4 Kandidaten. Ich mache tatsächlich Werbung dafür, fürs Mitmachen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wer nicht mitmacht, gewinnt keinen Preis. Und ich kenne so viele tolle Morningshows in NRW, die habe ich noch nie unter den Bewerbungen gesehen. Natürlich sage ich denen mal, wenn ich die dann zufällig sehe, sag mal, warum reicht ihr nie was ein? Ist ja schade drum. Ne? Oder ihr macht so tolle Reportagen oder ihr macht so tolle Beitragsserien. Warum reicht ihr nichts ein? Das ist dann teilweise, glaube ich, dieser Hektik in den Sendern geschuldet. Da denkt dann keiner mit, speichert keiner was ab, schreibt dann nicht die Bewerbung und so weiter. Wir können als Jury nur das beurteilen, was wir als Einsendung bekommen. Und sollten wir aufgrund deines Podcasts oder meiner Aufrufe auf der Bühne irgendwann mal nochmal ein Drittel oder 2 Drittel mehr Einsendungen haben, ja, dann soll es mir recht sein. Ich meine, es gibt so viele tolle Sender in NRW, ja, die haben alle ihre Berechtigung, die haben alle ihre Hörer, die haben alle sehr hohe Quoten, auch im Kampf gegen den WDR, um den Hörer. Ich finde, da könnten noch ein paar mehr Bewerber kommen.
Das denke ich auch. Jetzt ist es ja so, dass zwei Lokalfunksender auch beim Deutschen Radiopreis gewonnen haben. So wie ich das mitbekommen habe, waren tatsächlich letztes Jahr auch Radio Leverkusen die ersten, die überhaupt nominiert worden sind aus dem Lokalfunk. Sind die Lokalfunker einfach zu bescheiden, anstatt sich auch mal auf so einen Deutschen Radiopreis zu bewerben?
Ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Bescheidenheit ist. Ich glaube tatsächlich, dass gerade durch die Gewinner, auch die zum Beispiel Radio Gong in München ist ja auch ein lokaler Sender, die haben jetzt auch mehrfach was gewonnen, ja, auch sowohl im Bayerischen Hörfunkpreis als auch im Deutschen Radiopreis. Ich glaube, dass gerade bei den lokalen Sendern so eine Denke in Gang kommt, Mensch, was haben wir da eventuell für eine Bühne, ja, wenn wir für den Deutschen Radiopreis nominiert sind. Nichts gegen den Bayerischen, nichts gegen den NRW oder vielleicht in Niedersachsen. Nur, was können wir denn da noch für eine Bühne erreichen? Und dass das jetzt gerade so ein bisschen durchsickert, dass man da Arbeit reinsteckt. Man darf auch nicht vergessen, ich war ja auch schon mal in Amt und Würden, bis so eine Bewerbung, die richtigen Sachen rausgeschnitten sind, bis da ein paar Sätze geschrieben sind, bis da ein Foto hochgeladen ist und so weiter. Da ist auch einfach mal schnell ein Tag rum, bis man wirklich eine gute Bewerbung abgeliefert hat. So, wer macht das jetzt? Macht es der Chef? Macht es der Morgenman? Macht es der Reporter selbst und so weiter? Und ich glaube nicht, dass es was mit Bescheidenheit zu tun hat, sondern tatsächlich ganz banal mit drandenken. Weil Redaktionsalltag, das kenne ich noch, ist einfach stressig. Ja? Du kennst es selber noch. Frag mal Menschen, die dort moderieren oder die dort Nachrichten machen. Sag mal, was hast du gestern in den Nachrichten gehabt? Sag mal, was hast du gestern in der Sendung gehabt? Dann sagen die, boah, wenn ich einen Aircheck mit denen mache, sagen die, wir können schon in gestern oder vorgestern rein und ich habe keine Ahnung mehr, welche Themen ich hatte. Die von heute bringe ich mühsam vielleicht noch zusammen. Ich glaube, das ist weniger mit Bescheidenheit, sondern vor lauter Hassel, Hassel, Hassel denkt da keiner dran.
Also am besten, wenn man gerade so denkt, so, oh, das, was wir heute machen, das ist echt super, direkt hinterher abspeichern.
Das ist genau mein Rat in den Sendern. Wenn ihr eine gute Sendung hattet, speichern kostet ja heute nichts mehr. Ne? Einfach mal abspeichern, einfach mal sich selber eine Notiz schreiben am so und so vielten Dezember. Ich glaube, das war ganz cool, da könnten wir den und den Ausschnitt da rausschneiden. Dann speichern wir vielleicht im Januar, Februar nochmal was ab und nochmal was im Mai und hat überhaupt vor und sagt im Juni, wir bewerben uns. Und das, was ich abgespeichert habe, das nehme ich dann zu Anlass und dann höre ich nochmal durch, hole mir vielleicht den Chef noch dazu oder die Chefin und dann bewerbe ich mich. Ja.
Ich glaube, die Aufforderung geht immer im August raus und ja, was man da nicht mehr abgespeichert hat, ist weg.
Recht einfach, ja. Das ist dann irgendwo in den Niederungen der Doku verschwunden oder nur noch in schlechter Qualität irgendwo. Abgesehen davon trügt einen ja manchmal auch die Erinnerung. Ja, man denkt, boah, die Sendung im Dezember, das war der Wahnsinn, ich erinnere mich noch genau. Und dann ist es ganz gut, es abgespeichert zu haben, nochmal zu sagen, war sie wirklich der Wahnsinn? Ja? Also war das wirklich so gut? Will ich das einreichen? Und gleichzeitig wieder, man weiß ja nicht, wie die Konkurrenzlage ist, einfach raus damit. Ja? Denn ich weiß ja nicht, wer sonst alles was Brillantes oder nicht Brillantes abgeliefert hat.
Genau, also ein Aufruf, bewerbt euch, speichert euch eure Sachen. Dankeschön, Detlef Kuschka, der Vorsitzende der journalistischen Jury oder redaktionellen Jury des LFM-Hörfunkpreises für dieses Jahr. Dankeschön und du gehst jetzt auch noch feiern, ne?
Selbstverständlich, Sascha.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Im Mai startete die Ausschreibung für den Hörfunkpreis und die ging bis Anfang August. Es konnten Beiträge eingereicht werden von August 2018 bis Juli 2019. Alles, was danach gesendet wurde, könnte also für den nächsten Hörfunkpreis 2020 eingereicht werden. Wer nächstes Jahr mitmachen möchte, sollte jetzt schon seine guten Beiträge und Mitschnitte abspeichern. Das war's auch schon wieder für diese Doppelfolge im Lokalfunk-Podcast des DJV NRW. Alle bisherigen Folgen sind zu finden, anzuhören und herunterzuladen von dieser Internetseite djv-nrw.de/lokalfunk. In der nächsten Folge geht's dann um die erste Runde in den Tarifverhandlungen. Die ist am 17. Dezember. Die nächste Podcast-Folge gibt's dann am Donnerstag, dem 19. Dezember. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.